Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cardio macht dünn. Wir sind wieder im Trio vereint, was mich natürlich extrem freut. Ich bin wieder back am Start, back aus Brasilien. Ich denke, da kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber zuerst möchte ich euch Jungs mal fragen, was läuft bei euch? Janis, wie geht's dir? Was ist so die Woche passiert? Wie hungrig bist du gerade?
Ja, passiert ist viel, aber so jetzt in Bezug aufs Training, ernährungstechnisch. Ja, ich habe jetzt die Transition ja machen wollen von Diät in Aufbau. Und die Kalorien, die ich hatte, waren deutlich zu tief und ich habe immer wieder erhöht und erhöht und erhöht und erhöht.
Wo waren die Kalorien,
Aber
als du gestartet hast? Also was war dein erster Erhöhungsschritt?
also Erhöhung von was zu was, oder wie meinst du das?
Von der Diät in den Aufbau, wo hast du den Schritt gemacht? So eine Gesamtkalorien, du hast ja mit High Low Days gefahren.
Ja,
Wie hast du
deswegen, also
diesen Schritt gemacht?
im Schnitt hatte ich ja zuvor, ich bin gar nicht mehr sicher, Mann.
Einfach ungefähr.
Glaube ungefähr so 3,6 oder so im Schnitt auf der Diät am Schluss. Und dann habe ich mal auf 4,150 erhöht. Und das ging gar nicht. War wahrscheinlich immer noch ein deutlich, also nicht ein deutlich, aber ein Defizit. Weil ich wurde immer hungriger und hungriger und hungriger. Food Focus war richtig Wettkampf-Style, Wettkampf-Diät-Style, ohne Scheiß jetzt. Ich habe mich auch richtig genervt, weil ich denke so, ich mache nicht mal einen Wettkampf und denke nur an Essen. Soll der Scheiß so. Dann habe ich halt weiter erhöht. Erhöht. Gewicht ging auch nicht hoch. Gewicht war jetzt die letzten 3 Wochen genau gleich. Long story short, ich bin jetzt bei 4,4. Und ich habe immer noch Hunger wie Sau. Ja.
Wie sieht das Gewicht aus? Hat das einen Aufwärtstrend genommen oder ist das immer noch
Nee.
statisch? Okay,
Immer noch.
krass. Also das spricht eigentlich dafür, dass du wahrscheinlich neue Muskelmasse hast, weil
Würde
deine
ich auch sagen,
Haltekalorien
ja.
sind jetzt ja deutlich höher als im letzten Aufbau.
Also ich hatte in den letzten 3 Wochen 4.150. Und das Gewicht war bei 103,2. Nächste Woche war das Gewicht auch bei 103,2, aber ich hatte 100 Kalorien mehr im Schnitt. Und dann die letzte Woche war ich auch 103,2, aber die Kalorien waren nochmal etwa 150 höher als bei 4,4.
Dick. Krass. Und was würdest du sagen, Form ist eh noch mal besser geworden in der Zeit?
Ja, ein bisschen, ja. Aber halt, wenn es ein Defizit war, dann war es halt sehr klein. Und dann, wenn du halt irgendwie
Ja.
100 Gramm verlierst, klar ist die Form dann besser, aber groß sehen tust du es halt dann auch nicht wirklich. Ja. Aber sicher nicht schlechter geworden ist es auf keinen Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich denke, da ist gut was gegangen. Ich bin gespannt, was der nächste Aufbau da zu bringen hat. Und ja, Bela ist ja auch in der Diät. Ich weiß nicht, wie tief ihr da letztes Mal eingetaucht seid, aber ja, du hast dich ein bisschen dünn gefühlt das Wochenende, habe ich munkeln gehört. Und ja,
Ja.
Gewicht ist auch dezent nach unten gedroppt. Wie geht's dir?
Ja.
Was macht dein Gewicht?
Also, ich muss sagen, ich glaube, es waren jetzt so die ersten Diättage, die ich hatte. Und zwar nicht unbedingt, weil ich groß hungrig war oder irgend sowas. Da habe ich immer noch gar keine Probleme. Kalorien sind immer noch bei circa 3000 Training und Rest Days. Also, das ist wirklich für mich so sehr, sehr easy zu bewältigen im Alltag. Ich muss mir keinen großen Stress machen, wann ich esse und so, weil es einfach intuitiv geht. Dementsprechend, das ist voll easy. Gewicht droppt auch gut. Habe jetzt die ersten Below 110er Weigh-ins gehabt, mit 109,4 gestern und 109,8 heute. Und dementsprechend, ja, läuft es da an dieser Front sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, Freitag und Samstag. Doch Freitag waren wir im Gym, oder? Und Samstag. Freitag und Samstag war schwierig. Also beide Tage. Das Training hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich fand es nicht geil. Also ich habe mich extrem dünn gefühlt, ich habe mich extrem flach gefühlt, ich habe mich extrem einfach scheiße gefühlt. So, ich hatte keinen Spaß am Training, ich war einfach dort. Ich habe zwar numbertechnisch relativ ähnlich performen können wie die Woche zuvor. Aber einfach das Feeling war gar nicht da. Also, Ich weiß nicht, ich denke, da könnte jeder ein Lied davon singen. Und es überrascht mich jetzt doch schon, dass das jetzt schon kommt. Aber ja, mal schauen, wie es jetzt heute sein wird. Ich denke, es hat wahrscheinlich auch etwas mit Mentalität zu tun, denn wir hatten Donnerstag und Freitag relativ intensive Tage, mit wenig Schlaf, viel Uni, Stress mit Vortrag etc. etc. Und dementsprechend, ja, kann das schon damit zusammenhängen. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall hoffe ich da, dass sich das jetzt nicht wie ein roter Faden durch die nächste Zeit durchziehen wird.
Ja, ich denke, das ist halt so ein bisschen Diät-Training, so wo du jetzt angekommen bist, so dieser Off-Season-Puffer, wenn der so weggeht, so diesen Drive, den du im Training hast. Und wenn da natürlich wirst du halt so ein bisschen fragiler, dann auch auf die Stressoren, die dann noch von außen wirken. Und wenn das halt zusammenkommt, dann kann sich das schon mal so anfühlen, wie halt dann schon ein Stück tiefer in der Diät oder in der Prep.
Ja, man darf halt nicht vergessen, also ich bin ja jetzt doch schon gute 9 Kilo runter von Peak Off-Season. Und 9 Kilo, also das ist halt schon viel. Ich denke, man sieht es mir auch im Gesicht ziemlich gut an mittlerweile. Gesicht ist schon deutlich, deutlich dünner geworden jetzt in der letzten Zeit. Ist mir auch aufgefallen. Du hast am Samstag oder Freitag einige Bilder gemacht, Ramon. Und ich habe das angeschaut und ich dachte mir so, ich sehe wieder aus wie 16. Das ist insane. Wie
Ja, es
viel
macht
das
halt schon einen
ausmacht.
großen Unterschied. Ja, Janis, wie war das bei dir so jetzt im Defizit, was das Training anging? Hattest du das auch oder ja, waren die Trainings oder haben sich die eigentlich bis ans Ende gut angefühlt?
Nein, gegen Schluss hatte ich auch keinen Bock mehr. Energielevel war nicht gut. Pump war okay, aber deutlich schlechter. Nein, war genau gleich. Also, war auch keinen Bock mehr gehabt. Es ging natürlich noch, war dann noch nicht Wettkampfdiät, aber ja, ist nicht das Gleiche.
Ja,
Ja,
also
also ich hatte die
was
letzten
ich,
paar Wochen wieder ein bisschen weniger Bock und weniger Energie im Training. Also die
was ich jetzt einfach
Kalorienerhöhung und
so,
so, das.
ich war wirklich so das erste Mal an so an dem Punkt, wo ich mir so gedacht habe, was ist, wenn ich jetzt einfach die Diät beende? Weil irgendwie, also was mir halt Spaß macht oder was mir am meisten Spaß macht an dem ganzen Sport ist halt das Training. Und wenn dann halt so die
Sag
ersten
ich
Trainings
doch,
so
das
reinkommen,
Wichtigste.
wo das Ganze irgendwie einfach keinen Bock mehr macht, dann fragt man sich schon so, ist es das wert? Also einfach so, nur damit ich ein bisschen besser aussehe. Ich weiß natürlich, dass es objektiv gesehen sehr, sehr dumm wäre, das Ganze jetzt zu beenden und jetzt wieder in den Aufbau zu gehen, weil die Ausgangslage, also für einen längeren Aufbau, denke ich, immer noch nicht gut genug ist. Aber trotzdem, ja, war das das erste Mal so, als ich mir gedacht habe, hey, fuck, was ist, wenn ich jetzt einfach beende? Jetzt wieder Überschuss, so lockerer Aufbau.
Ja, Bela, ich würde sagen, jetzt kannst du das, was Janis so ein bisschen argumentiert hat, Ende 2 oder Anfangs 2022 nochmals ein Stück mehr nachfühlen. Ich kann mich noch genau an die Diskussionen erinnern, so als du gesagt hast, ja, ich preppe nicht mehr, weil ich habe auch keinen Bock, dass mein Training sich so scheiße anfühlt. So, aber ja, ich kann es auch absolut nachvollziehen.
Also und
Safe,
ich
safe.
denke, also ich möchte mich da noch überhaupt nicht mit irgendwie
Ja,
10 Wochen out
klar.
vergleichen oder so. Aber es ist einfach so das erste Mal, als ich jetzt so mit dem irgendwo durch konfrontiert wurde. Genau, das zu meiner Situation, Ramon. Jetzt kommen wir auf dich zu sprechen. Du bist wieder zurück aus Brasilien. Wie geht's dir? Hast du einen guten Einstieg in die normale Routine gehabt?
Ja, man
Sonst wie
sieht's,
war
ich bin braun gebrannt, von Brasilien zurückgekommen. Ja, leider nicht. Ja, war auf jeden Fall eine sehr geile Zeit, so diese 2 Wochen. Ich war ja 2 Wochen wirklich weg. Auch mal, ja, so das erste Mal wirklich in so 1, 2 Jahren, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, ich konnte komplett abschalten. So. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, so durch den Tag, die Gedanken über halt Instagram, also einfach so businesstechnisch, Coaching, irgendwelche Athleten, Athletinnen, die noch in meinem Kopf rumschwirren. Einfach so dieses Abschalten. Es gibt schon kurze Momente, wo das da ist, aber es ist schon sehr präsent bei mir, immer und immer wieder und dominiert eigentlich meine Gedanken über den Tag meistens. Also, und das ist eigentlich schlussendlich schon Arbeiten, wenn du die ganze Zeit über die Arbeit nachdenkst. Und ich konnte das in den Urlauben schon manchmal so ein bisschen abschalten, aber es war immer so ein bisschen noch da. Und jetzt in Brasilien, das war wirklich mal was komplett anderes. So, ich war irgendwo in Brasilien auf einer Farm und Bodybuilding und Ernährung und Training hat einfach mal und auch businesstechnisch, all das hat mal so keine Rolle gespielt und einfach mal wirklich ein bisschen abgeschaltet. Weil das ist schon ein bisschen der Nachteil, habe ich auch so gemerkt. Ich hatte dort halt auch Deload. Sobald ich wieder mit dem Training eingestiegen bin, klar ist das unsere große Leidenschaft, aber es ist halt schon sehr eng verbunden, auch mit dem, was wir beruflich machen. Und das heißt, auch wenn du halt im Urlaub trainierst und so weiter, bringt mich das immer so wieder so ein bisschen in dieses, in das so zurück. Und das auch mal so wirklich loszulassen, das hat extrem gut getan. So echt 3, 4 Tage, wo das ziemlich weit weg war und das war sehr nice. Also das hat wirklich Bock gemacht. Ja, und Brasilien sonst auch, war echt schön, gutes Essen. Habe auch nicht getrackt, 2 Wochen, muss ich sagen. Also ich habe einfach folgende Struktur jeden Tag gefahren. Ich habe 3 Meals gegessen mit 4 Protein-Feedings im Gesamten. Also immer am Abend oder am Abend immer noch ein Shake geknallt, 3 Meals. Ich hatte 3,5 Kalorien-Vorgabe. Habe immer so um die 1000 Kalorien gegessen, ein bisschen mehr. Und das hat extrem gut funktioniert. Also ich bin nach Hause gekommen, habe mein Gewicht perfekt gehalten über die 2 Wochen. Also das war sehr entspannt und habe da nicht getrackt. Ich würde sagen, es hat sehr
Also,
gut funktioniert.
du hast einfach aktiv nicht getrackt, aber du hast es halt trotzdem überschlagen, so.
Also ja, ich habe mir jetzt nicht Mühe gegeben, irgendwie nicht darüber nachzudenken. Das war auch nicht das Ziel, sondern hier einfach nicht. Ja, es waren so viele. Also ich war bei der Familie meiner Freundin, also in Brasilien, die erste Woche. Und es war halt auch geil, weil wir da wirklich so gesehen haben, wie Brasilianer halt leben dort und wir auch in einer Stadt waren, die nicht touristisch war. Und ich hätte dort auch ehrlich gesagt Schwierigkeiten gehabt, das echt gut abzuschätzen, weil es so viele Food Sources waren, die ich auch noch nie gesehen habe. Also so Menüs, die ich in dieser Kombination noch nie gesehen habe. Und da habe ich einfach, ja, natürlich das abgeschätzt. Ich habe natürlich immer trotzdem die Meals so ungefähr so gehabt. Da habe ich halt, wenn ich gewusst habe, ich habe morgen wenig gegessen, habe ich halt am Mittag extra noch eine Portion mehr Reis genommen oder so. Und so hat sich das dann eigentlich sehr gut gehalten. Ich habe das Gefühl, wenn man hier schon länger dabei ist, bekommt man auch so ein bisschen ein Gefühl, wie viel man am Tag schon gegessen hat und ob man jetzt so in der Nähe von seinen Haltekalorien drüber oder drunter ist. Das fühlt sich irgendwie auch vom Hungerlevel her, wenn man da ein
Ja,
gutes
stimmt.
Körpergefühl hat, spürt man das ziemlich gut. Und ich habe es dann auch immer gemerkt, wenn ich einen Tag zum Beispiel zu wenig gegessen habe, habe ich dann am nächsten Morgen mehr Hunger gehabt. Dann habe ich gemerkt, oh shit, jetzt heute muss ich wieder ein bisschen mehr reinhauen. So. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Ja.
Kurze
Perfekt.
Frage. Wie meinst du das mit dem, dass du gesagt hast, wenn du trainierst, dass es irgendwie gedanklich zur Arbeit bringt? Also ich kann es nicht nachvollziehen, deswegen frage ich, inwiefern dann?
Ja, erstens halt durch Social Media, dass du halt in dieses
Aber
Umfeld wieder gebracht wirst, Content über Content nachzudenken, weil ich mache halt im Gym schon noch deutlich mehr Content, glaube ich.
okay, ja, das ist der Grund.
Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Dann halt auch wieder mehr Training-Stories zu machen und so weiter. Und das hat sich einfach dann mehr wieder nach Arbeit angefühlt, so muss ich sagen. Ja, das, ich glaube, das ist so der
Ja,
Hauptgrund.
du hast ja auch wieder YouTube-Videos gefilmt, glaube ich, dort einige.
Ja, nur 2 Stück habe ich gemacht.
Ja,
Nein,
aber
drei.
trotzdem, ich meine, das
Zwei,
ist auch
ja,
Arbeit.
genau. Also ich habe auch
So.
eine Check-in-Pause gemacht in der ersten Woche. Und in der zweiten Woche habe ich wieder Check-ins gemacht. Und im Nachhinein würde ich, glaube ich, eher 9 Tage gehen oder 10 Tage und dann so legen, dass ich eigentlich keine Check-ins dort in der ganzen Zeit habe, weil Urlaub zu machen und Check-ins, dann hast du eigentlich, dann arbeitest du und machst nebenbei noch Urlaub, was eigentlich, weil, ja, ich war mit einer Gruppe unterwegs von 4 Personen und dann wirst du halt auch nicht immer diesen machen und sagen, ja, ich kann jetzt da nicht mit und stehst du am Ende noch ein bisschen früher auf, um Check-ins zu machen und dann gehst du noch irgendwo hin und dann hast du eigentlich mehr Stress, als wenn du nur arbeiten würdest, so. Und das würde ich, glaube ich, nicht mehr so machen. Aber ich habe eine Check-in-Pause gemacht. Janis wäre stolz oder ist stolz, hoffentlich.
Safe. Ja,
Ja.
ich würde es auch so planen, dass ich auf 2 Wochen gar nichts mache. Nix. Nada. Kein
Ja.
YouTube-Video, kein Post, nichts.
Aha.
Also Fotos, wenn ich Bock habe.
Ja.
Wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock, dann gibt es kein einziges Foto.
Und das wird wahrscheinlich auf kein Foto herauslaufen.
Ja, vermutlich schon, ja.
Ja, nein, ich muss sagen, ich habe mit der Story gar keinen Stress gemacht. Aber es fiel mir einfach so leicht und ich hatte auch Bock drauf. Also, weil ich habe dort eigentlich mein Training nicht wirklich gezeigt, sondern eher so, was ich dort mache. Und das war wirklich kein Aufwand. Es hat sogar extrem Bock gemacht, da so ein bisschen Stories zu machen. Und ja, sonst Reels habe ich zum Beispiel gar keine gemacht. Posts einfach die, die gerade gepasst haben. Aber ja, auf jeden Fall ist das schon dann irgendwo im Hinterkopf, ist es dann schon noch. Also die 2 Wochen komplett off werden sicherlich auch nicht eine schlechte Idee.
Ich habe es früher sogar so gemacht, dass ich teilweise 2 Wochen lang das Handy in den Safe getan habe. Ich hatte nicht mal ein
Shit.
Telefon mehr dabei.
Krass.
Das ist heftig.
Nach einer
Wann
Woche
hast
habe
du
ich dann
eigentlich?
irgendwie mal 3 Leuten geschrieben, dass ich noch lebe, dass alles okay ist, und dann habe ich es in den Safe getan und fertig.
Crazy. Ich habe mich das im Urlaub gefragt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Urlaub gemacht? Ich weiß noch, Post-Prep warst du mal irgendwo weg und machst du eigentlich gerne Urlaub? Also ist das sowas, ich weiß auch nicht, diese Gedanken sind mir einfach oft so gekommen. Was würde Janis in dieser Situation machen oder was
Doch, eigentlich
würde.
schon.
Und also, wie sieht so ein, wenn du dir jetzt, du hättest diese 2 Wochen, wo du frei hast und du kannst machen, was du willst, wie würde so dein Urlaub aussehen?
Also 2 Wochen in Brasilien meinst du zum Beispiel, oder wie?
Nein, nein, einfach, wenn du jetzt 2 Wochen, du hast 2 Wochen, sind alle deine Verpflichtungen von dir abgelöst und du kannst sie gestalten, da auf der Welt und wie du willst. Also wo auf der Welt und wie du willst.
Also früher bin ich re relativ regelmäßig auf Thailand, einfach im Winter immer, weil halt im Winter Asien ist halt saugeil, weil es halt wirklich sonnig, nicht zu heiß, keine Regenzeit, und da ist es halt arschkalt und dunkel. Das habe ich meistens so einmal pro Jahr gemacht, und dann meistens noch im Herbst oder sowas nochmal so ungefähr eine Woche irgendwo in Europa, keine Ahnung, Italien, Portugal, Spanien, irgend sowas. Ja. Und was habe ich dort gemacht? Gegessen, gechillt, trainiert, Leben
Ja.
genossen. Ja. Nicht
Sick.
mal
Also
viel,
eher
ehrlich
so.
gesagt. Ja.
Also bist du nicht so der dann irgendwie, keine Ahnung, auf Bali reist und dann jeden Tag eine Bootstour macht und irgendwie die Hügel erkundet, sondern eher so bisschen
Ja,
so am
also
Strand liegen, das Buffet genießen und trainieren.
ich habe in Thailand schon auch zum Beispiel dann mit dem ja, mit dem Scooter oder so, Küste entlang gefahren, mal ein bisschen andere Strände, andere Gegenden erkundet, das schon. Aber es ist mehr so halt einmal pro 2 Wochen oder sowas, und den Rest vielleicht noch, keine Ahnung. Was machst du noch dort? Jetski fahren, Massage, Gym, Essen. Ja, vielleicht eben noch ein paar andere Strände oder so, erkunden das schon auch.
Echt.
Aber nicht jetzt, ich bin auch nicht so der, ich bin auch überhaupt nicht der Sightseeing-Typ. Also,
Ja.
ich schaue es mir gerne an, aber nach 15 Minuten habe ich keinen Bock mehr. Das ist halt, ich würde schon gerne dorthin gehen, wenn es für andere auch okay ist, nach 15 Minuten wieder zu gehen. Das ist eigentlich für andere auch nicht der Fall. Mit Ausnahme vom Burj Khalifa in Dubai. Vor dem kann ich eine halbe Stunde, Stunde stehen, einfach nur den Turm anschauen. Ich finde das irgendwie, die Höhe des Gebäudes, du kannst es einfach nicht fassen, wie hoch das ist. Und ich kann einfach dort stehen mit dem Kopf nach oben, war einfach glücklich und zufrieden, den Turm anzuschauen. Aber das kommt eher selten vor. Also ich mache auch keine Sightseeing, so irgendwie Museen oder so. Ich will schon mitgehen,
Ja.
wenn es unbedingt sein muss, aber dann bitte nicht allzu lang.
Ja, aber das fühle ich absolut. Also, das ist allgemein so ein Brasilianer-Ding, so auch. Für mich, irgendwann habe ich es dann so gesehen und dann ist es einfach mal gut so. Dann geht man nach Hause und dann hat's, dann reicht es. Und so, die Brasilianer machen dann, du gehst zum Beispiel entspannt was essen. Und dann nach, ich hab fertig gegessen und dann, für mich wäre es okay, dann einfach wieder nach Hause zu gehen. Erstens mal, Dann bleibt man noch 2 Stunden, dann trinken sie noch was, dann essen sie noch mal was und dann geht's nicht nach Hause, sondern dann geht's noch in eine Bar und nochmals weiter und nochmals weiter. Und genau gleich ist es auch bei so Sightseeing-Dingen. Es geht alles ewig. Und ich bin so, ich finde zum Beispiel, wir sind so in Rio diesen Cristo anschauen gegangen. Ich könnte halt so hochgehen, den so 5 Minuten anschauen und dann wieder runtergehen. Aber irgendwann fuckt mich das einfach ab. Also ich bin da ziemlich ähnlich. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe es dann wirklich auch mir gerne an. Ich bereue es nicht, dass ich den gesehen hätte, jetzt in deinem Fall. Aber ich möchte es einfach nicht jetzt 2 Stunden dort verbringen. Also das
Safe. Ja, Bela,
würde ich gerne mal sehen, aber ja.
wie würde dein perfekter 2 Wochen Urlaub ablaufen?
Schwierig. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die letzten Jahre sehr wenig Urlaub gemacht habe, leider. Oder leider nicht. Ich konnte nicht. Aufgrund dessen mit Zivildienst und so und Studium und bla bla lag das sehr schwer drin. Aber ich war letztes Jahr, war ich ja für 4 Tage in Nizza. Ich glaube, mein Urlaub müsste keine 2 Wochen sein, erstens mal. Weil meistens habe ich es dann deutlich schneller schon wieder gesehen und es passt dann auch, wenn man wieder nach Hause geht. Dementsprechend glaube ich, würde ich das auf Maximum 9 bis 10 Tage lang gestalten. Und danach, ja, ich weiß nicht. Ich kann mich für vieles begeistern. Sightseeing bin ich, glaube ich, ziemlich bei euch. Bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass wenn man dann dort ist, denke ich mir meistens so, ja, ist jetzt gar nicht so spektakulär. Man hat es ja auf Bildern auch schon gesehen, schaut ja genau gleich aus so. Aber das, ja, also wenn ich zum Beispiel an Venice zurückdenke, wir waren da am Venice Beach und ja, war halt der Venice Beach und hat dann auch gepasst für mich nach 15 Minuten. Also wir hätten dann auch wieder gehen können. Also ich denke, da bin ich relativ ähnlich wie ihr. Aber ansonsten, ich denke, ich kann mich für vieles begeistern. Ich denke, wenn ich jetzt einen Urlaub machen müsste, würde ich irgendwas machen, wo man schon eine Aktivität machen tut. Also ein Urlaub, der einen Grund hat. Also zum Beispiel so ein Angelurlaub oder so, das würde ich schon fühlen. So 9 Tage mit Ramon nach Schweden zu gehen und dann angeln wir uns dort einfach die Seele aus dem Leib, würde ich uns sehen. Aber so, ich glaube, 9 Tage irgendwo hinzugehen und dann einfach in einem All-Inclusive-Hotel zu chillen und nichts zu machen, das wäre das Falsche für mich.
Ich
Es
sehe
kommt
mich
halt
dabei.
extrem auch darauf an, wo du hingehst auch und ob du trainierst. Wenn du
Ja.
trainierst, machst du schon mal nichts, nicht nichts. Und so sagen wir, Thailand finde ich jetzt, oder einfach weite Orte, finde ich halt alles unter 2 Wochen ist schon schwierig. Weil alleine, also noch in die USA geht es noch so, weil im Jetlag ist ein bisschen easier, halt weil gegen Westen, wenn du gegen Osten fliegst. Zumindest bei mir ist die erste Dreiviertelwoche einfach ein wieder lebendig werden. Und du bist dann einfach halt dort und die ersten paar Tage bist du einfach halt nur komplett K.O. und am ersten Tag checkst du überhaupt nicht, wo du überhaupt bist. Und bis du dann mal wirklich dann das Ganze ein bisschen realisierst und dich wieder gut fühlst, Energie hast, ist schon 1 Woche weg. Und dann hast du 1 Woche und dann musst du schon wieder nach Hause. Das sind Minimum 2 Wochen, finde ich. Eher 3 wäre noch besser, wenn du so weit gehst. Ja, aber ich finde auch, wie ich das halt im Urlaub einfach machst, dass du Bock hast.
Ja,
Nicht so,
safe.
nicht immer so planen, ah, da machen wir das, dann habe ich nicht so Bock, aber wir machen es trotzdem. Nein, mach es einfach nicht. Mach es, was du Lust hast. So, jetzt gehen wir essen, jetzt gehen wir dort chillen, jetzt gehen wir ins Training, jetzt gehe ich pennen, jetzt mache ich das, was ich Bock habe. So.
Ja,
Einfach den Tag einleben, das fühle ich halt im Urlaub sehr.
diese Philosophie haben Raben und ich jetzt auch schon einige Male verfolgt, als wir in den USA waren. Ist dann immer ein schmaler Grat zwischen man macht das, was man Bock hat und man ist komplett überfordert, weil man gar nicht weiß, was man eigentlich machen will oder kann. Also man muss sich schon gewissermaßen vorbereiten, aber ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt im Urlaub wäre und ich hätte eine Sightseeing-Tour geplant und ich habe keinen Bock, dann würde ich safe nicht auf die Sightseeing-Tour gehen.
Ja, fühle ich auch. Gibt aber auch Personen, die es anders sehen. Zum Beispiel meine Freundin hat dann irgendwie so die Fear of Missing Out. Also für mich ist dann wirklich so, wenn ich keinen Bock habe, dann ist das für mich Also dann würde ich nicht gehen. Also dann würde ich so sagen, ja, wenn ich keinen Bock habe, warum soll ich es mir antun? Aber die andere sehe ich das halt, oder sie hat dann so eher das Gefühl, ja, aber dann waren wir in Rio und haben diesen Cristo nicht gesehen und dann gehe ich nach Hause und dann werde ich
So.
das bereuen. Und für mich ist halt so dann der Gedankengang, ja, aber wenn ich keinen Bock habe, möchte ich den Cristo auch gar nicht sehen, so. Aber ja, da muss man dann natürlich einen Kompromiss finden, oder? Und dann ist
Du
man halt
kommst in die Hölle für diesen Satz.
für
Den
diesen
Christo
Satz.
nicht sehen, das ist
Das geht gar
war nicht
nicht.
christlich von dir.
Aha. Gut, ja, wollen wir mal eine kleine Transition in ein paar der Themengebiete, die wir uns vorbereitet haben, machen. Und zwar einer meiner größten Lebensziele momentan ist, meine Rear Delts zu verbessern.
Nicht der Lamborghini.
Der G-Wagon meinst du?
Stimmt.
Den du mir, den du mir geschickt hast. ja, neben dem G-Wagon möchte ich dicke Rear Delts und dementsprechend haben wir, du hast mich auf Instagram angeschrieben, ich mache ja diese,
Ja.
ich mache so eine Rear Delt Crossover Row und du hast mir geschrieben, ja, dass du die auch gemacht hast und die irgendwie nicht so gefühlt hast. Und ich musste dir da dann beipflichten, weil ich die irgendwie auch nicht mehr so fühle und vor allem auch nie Muskelkater davon habe. Aber ich kenne Personen oder mehrere Personen, die Rear Delt Rows extrem feiern. So, was sind so deine Erfahrungen jetzt mit, ja, mit Rear Delt Flies, Rear Delt Rows? Was sind, ist da so dein Take dazu?
Also es ist ein bisschen schwierig, da ein gutes Fazit zu finden, dahingehend, dass ich früher extrem schlechte Rear Delts hatte. Ich habe die aber halt auch sehr bescheiden trainiert. Also wenn du halt, ja, keine Ahnung, was habe ich dort gemacht, diese komischen Kurzhantel Rear Delt Rows, kennst du die? Wo du dich so festhältst und dann machst du einfach so eine Row, wo du vor allem aus der Schulter das bewegst. Die habe ich gemacht und danach irgendwie drei Sätze unilateral so komisch im Stehen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so gemacht habe. Im Stehen so am Kabelzug, sieht man es. Und wenn du dann halt irgendwie 7 Sätze pro Woche davon machst, und du kannst auch nicht viel erwarten, meiner Meinung nach. Weil ich mache jetzt über 20 Sätze pro 9 Tage. Also ich finde alles so unter. Alles deutlich unter so 10 bis 12 Sätze Rear Delt. In meinem Fortschrittslevel finde ich sehr wenig, ehrlich gesagt. Ich finde, so Rear Delts kann ich jeden, habe ich profitiert von jedem zweiten Tag so 4 bis 6 Sätze zu machen. Dann bist du halt auf diese Satzzahl. Und ich habe halt erst Gains gemacht, als ich auch den Zugang im Studio hatte zu einer Rear Delt Maschine. Dort sind
Also
meine Rear
eine
Delts fast
Fly-Maschine.
explodiert. Ja, Rear Delt Fly Maschine, genau. Habe einfach nur das für die Rear Delts gemacht und hat viel mehr. Ist da die Frage, lag es an den Rear Delt Flies oder an der Maschine? An beiden würde ich sagen. Aber es hat, ist halt für mich, auch Face Pulls hatte ich auch immer mal wieder drin, aber ich sehr, sehr wenig habe ich noch nie gefühlt, Face Pulls. Also weder die mit Außenrotation noch die sonst. Weil das, was du machst, ist eigentlich ein Face Pull so. Keine Ahnung. Also was ist der Unterschied? Also,
Ich denke,
du
der
ziehst halt kein,
Hauptunterschied, ja, liegt genau
ja,
das Unterschied?
du ziehst nicht das Seil auseinander, was ja
Sondern?
das Widerstandsprofil ja verändert. Wenn du ein Seil hast und das auseinanderziehst, das wird dir dann schwer in der Kontraktion.
Ja.
Sondern du hast zwei Kabel und ziehst an den zwei unterschiedlichen Kabel. So dadurch ist das halt das Widerstandsprofil schon anders. Also es ist natürlich immer noch mehr Last in der Kontraktion durch den Hebelarm,
Ah,
aber
okay. Aber da musst du recht weit nach hinten stehen, oder? Damit du auch noch hinten eine Belastung hast. Weil
also
wenn
bei
du halt
was?
das, ja, bei dieser Rear Delt Row, die du machst.
Naja, ich mache das ja an der V-Station, also so eine an einem
Ja, aber wenn du
Kabelturm.
recht nah stehst, also wieder das Gleiche ist, egal ob es zwei sind oder ein Kabel, oder ein Ding, das
Ja,
sich
wenn du relativ, ja.
auseinanderziehst. Ist mir wenig, also ich weiß, was du meinst, du kannst dort ein bisschen mehr noch auch in der Dehnung spannen, aber ich denke, da muss es schon relativ weit nach hinten gehen.
Zwar, also du musst
ausprobieren.
dir vorstellen, diesen Kabelauslass, der ist bewegbar.
Ja.
Also ich ziehe eigentlich in einer Gerade nach hinten, nicht auseinander.
Also das Kabel kommt hier so überkreuzt. Ein Kabel kommt von hier und ein Kabel kommt von hier und er zieht diese Kabel so nach hinten.
Und
Ich
die
denke,
sind
eben
nicht
je nachdem, wie du
connected.
stehst, halt.
Ja, die sind nicht
Ja.
connected. Ich denke, der große Vorteil davon ist einerseits das, was du gesagt hast, Ramon, aber andererseits auch beim Seil. Ich fühle einfach so das Greifen von dem Seil nicht. Und wenn du halt die D-Handles richtig halten kannst, denke ich, hat das auch einen Added Value.
Ich halte die nicht mal. Ich meine, eben direkt quasi auf der Auslass und halten so fest. Habe jetzt inzwischen auch noch so. Habe mir einen Kollege von früher mal gemacht, Nico heißt er. Der hat mir so aus einem Reifen so Dinge rausgeschnitten. Das ist einfach mehr oder weniger so ein Pneu-Ding von einem Autoblatt. Und den kannst du einfach dann drüber tun und dann hast du extrem krassen Grip. Und ich halte das gerade quasi dort, wo dieses, hat er immer so wie
Ja, so ein
ja,
Ball.
nicht immer ein Ball, aber ähnlich, ja. Und wenn du dort halt hältst, kannst du auch wirklich bis da zusammengehen. Sonst beginnst du ja schon da. Das ist halt so,
Ja, aber
finde ich,
das
höchste
ist ja,
Scheiße. Das
das
ist
ist
der,
der,
also
du
wenn
meinst
ich
bei
bei
den
Real
Real
Belt
Belt
Flies
Flies.
jetzt.
Ja, genau, zum
Ja,
Beispiel.
okay,
Bei
ja, da
den
halte ich
Real
auch
Belt
immer
Flies
so.
machen wir auch ohne die Handles, ja. Aber ich rede jetzt immer noch von Ramons Crossover Rows.
Aber hast du da nicht auch da am meisten, weil es kommt auf den
Nein.
Hebelarm drauf an.
Ah ja, das auf jeden Fall. Also du hast einfach vom Hebelarm der Größe wird eine Kontraktion schon mehr lassende Kontraktion. Das auf jeden Fall.
Okay,
Das
das
zu
ist
100%.
gut. Okay.
Es ist
Also
schon eher
das finde ich.
kontraktionslastig, auf jeden Fall.
Ja, wenn wir jetzt mal einfach sagen, dass Face Pulls und diese Rear Delt Rows recht nah beieinander sind, vielleicht zu einem Reverse Fly, zumindest mit dem Kabel, wenn du halt so stehst, dass du maximal in der Dehnung die Spannung hast. Das Ding ist halt, ich habe es auch schon drin gehabt. Jetzt aber mit dem Seil auseinander, das waren Facepulls, dementsprechend nicht ganz das gleiche, was du machst. Und ich konnte davon einfach 6 Sätze machen, ich hätte auch 8 Sätze machen können. Und ich hätte, ein paar Stunden danach hätte es mich gefragt, was hast du trainiert? Und ich spüre so rein, so, keine Ahnung, das Drill hätte ich wahrscheinlich vergessen. Wenn ich einfach nur auf das Körpergefühl achte. Und am nächsten Tag, wenn ich geschaut hätte, was fühlt sich an, ich hätte dir nicht sagen können, wenn ich es nicht wüsste, dass ich Drill trainiert habe. Das ist für mich halt so ein Zeichen, dass der Pump ist so lala, das Feeling währenddessen, ja, es brennt hinten ein bisschen so, okay, aber wirklich dieses Spannungsgefühl habe ich dann nicht gehabt. Du kannst viele Sätze machen, ohne dass du allzu extrem ermüdest. Hast keinen Muskelkater, hast kein Gefühl danach, einfach keine Disruption, wie man so schön sagt. Halte ich einfach gefühlsmäßig für einfach nicht effektiv. Keine
Ja,
Ahnung.
ich muss sagen,
Und du
also
gleich.
es gibt ja auch noch, man kann eine Rear Delt Row ja auch zum Beispiel am Kabelzug noch so sitzend machen. Bela, du feierst das ja eigentlich noch relativ stark. Ich finde, also ich habe auch schon Coaching-Kunden gehabt, die so das erste Mal ihre Rear Delts wirklich gespürt haben, und sie dann auch gewachsen sind von Rear Delt Rows, muss ich sagen. Ich persönlich fühle die jetzt auch nicht so hart. Die passen mir einfach nicht so gut. Das Gefühl ist auch so ein bisschen personenabhängig. Also für einige Personen passen halt die einfach besser als Reverse Flies, habe ich das
Also
Gefühl.
ich für mich muss sagen, ich mag beides. Ich mache Rear Delt Rows. Wir haben einen neuen Kabelzug im Gym. Der ist jetzt vom Kabel aus etwas anders als der alte. Da mag ich sie weniger als vorhin tatsächlich, muss ich sagen. Also ich spüre sie weniger gut als vorhin. Aber ich habe immer einen extrem guten Pump von Rear Delt Rows. Und habe auch das Gefühl, dass meine Rear Delts durch die Implementation von Rear Delt Rows sehr, sehr gut gewachsen sind. Aber auch dazu, als ich mit Nick zusammengearbeitet habe, Rear Delt Pulldowns und Rear Delt Rows drin gehabt und Rear Delt Flies. Also alle drei Varianten eigentlich. Und ich muss sagen, mir passt alles. Also ich kriege überall ein gutes Muskelgefühl hin und habe auch, wie gesagt, dadurch eigentlich wirklich erst gelernt, meine Rear Delts so wirklich, wirklich zu treffen.
Gut,
Das
können
ist
wir
auf
da
jeden
noch
Fall.
irgendwas konkludieren, was die Leute mitnehmen können.
Also mein Fazit ist sowieso, dass es nicht ineffektiv ist und gar nichts bringt. Ich halte es einfach für eine Variation, die man zwecks Variation sehr gut nutzen kann, weil es halt doch noch was, ein bisschen was anderes ist. Weil auch wenn du halt immer so schwer in der Dehnung hattest und dann irgendwie das sich unangenehm anfühlt, dann mal auf sowas zu wechseln, wo du ein bisschen mehr Kontraktion hast, als Variation super. Und wenn du sie drin hast, vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Volumen. Also in der Annahme, dass es ein bisschen weniger Disruption, ein bisschen weniger Muskelschäden verursacht, deswegen kannst du, vielleicht sollst du auch ein bisschen mehr machen dann davon. Dann finde ich es eine valide Option. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen den beiden, würde ich halt nur Fleiß machen. Ich mache auch aktuell nur Fleiß, weil ich mich einfach frage, ob das, solange das jetzt gut funktioniert, ich keine Schmerzen habe, wieso sollte ich auf etwas wechseln, was ich das Gefühl habe, dass inferior ist.
Safe.
Ja,
Also ich
safe.
kann vielleicht auch
Ja,
ein
würde ich.
bisschen, wie die momentane Implikation von mir ist, von der ganzen Sache. Ich habe jetzt an einem Tag habe ich drei Sätze Reverse Flies bilateral drin, also an der V-Station so überkreuzt. Einmal habe ich sie unilateral drin, drei Sätze, und einmal habe ich drei Sätze Bilaterals drin. Also es ist einfach
Ja.
so quasi das Gemisch von allem.
Ungefähr so ist auch, glaube ich, auch so ein Drittel war bei mir Face Pulse. So, aber ich habe es auf einer Bank quasi mit der Brust zum Pad gemacht und dann von vorne so gezogen. In einer recht langen Seil. Das war auch schon eher ein bisschen noch anders als klassische Face Pulse. Aber ich sag mal, so ganz klassische Face Pulse mit einem ganz engen Seil finde ich ganz,
Ja,
ganz
das
schwierig.
ist
Also
ja,
diese
finde ich
klassischen
auch.
Seile, die so kurz sind, gefühlt. Das
Ja,
geht gar
finde ich auch.
nicht.
Das habe ich früher immer, war früher meine einzige
Schwachsinn.
Rear Delt-Übung, so die
Same.
ich drin hatte, so nebenbei, dass die noch irgendwie so ein bisschen trainiert werden. Ja, bereue ich auf jeden Fall heute, dass ich die nicht mit mehr Priorität trainiert habe. Ja, wir haben hier noch einige andere Themen, über die wir sprechen wollten. Auf was habt ihr Bock? Möchtet ihr über Kalorien reden, über Spezialisierungszyklen oder was haben wir noch?
Carbs.
Carbs, genau.
Ich habe meistens Bock auf Carbs oder Kels. Unabhängig, also nicht zum Essen, sondern also zum Essen auch, aber
Gut. Ja, wollen wir mal über Carbs sprechen? Vielleicht, dass wir da wieder mit einer bisschen einen wissenschaftlichen, mit einem guten Einstieg einfach haben. Janis, was würdest du jetzt sagen, was ist der Vorteil davon, wenn du halt jetzt am Morgen, sagen wir, als Meal 1 nicht nur einen leeren Shake trinkst und dann bis 3 Uhr nachmittags gar nichts, weil du hast ja die Proteinsynthese dann aktiviert, du solltest da ja optimal unterwegs sein. Ja, was ist der Vorteil, wenn du da auch noch ein paar Carbs hinternach isst? So, was ist, weil wir haben da, ich kann mich noch erinnern, als wir zusammen in Köln waren, haben wir ausgiebig darüber gesprochen. Ja, gib mal da so ein bisschen dein Take dazu.
Also ich denke mir halt, also was man sich einfach vergegenwärtigen muss, dass unser Körper nicht einfach so eine 24-Stunden-Bilanz hat und dann schaut, ah, sind wir im Plus oder nicht. Das ist alles sehr fließend. Du bist nicht entweder voll katabol, in Bezug jetzt auf Fett oder Muskeln, spielt keine Rolle, oder anabol. Es ist immer halt, du bist ein paar Stunden am Tag, hast du quasi eher aufbauende Prozesse, und ein paar Stunden am Tag hast du eher abbauende Prozesse. Und dann die Balance von dem Gesamten halt zeigt dann, also wenn das alles zusammengerechnet wird, dann hast du eine Bilanz, die zählt über eine längere Zeit. Und ich denke halt, dass Aufbau von Körpergewebe ist sehr energieintensiv, insbesondere von Muskelprotein, sehr energieintensiv. Und wenn du halt nur Protein zuführst, hast du nur die Bausteine zugeführt. Und dann musst du die Energie von irgendwo nehmen. Klar, kannst du sagen, ja, es hat noch Energie in den Muskelzellen und solchen Sachen, aber das Ding ist halt, die brauchen ja vielleicht auch schon einen Teil der Proteine als Energieträger. Ja. Also ich habe das Gefühl, wie, ja, du regst quasi die Proteinbiosynthese an, gibst einen Befehl, hey, produziere Protein, aber stellst gleichzeitig ihnen nicht die Energie zur Verfügung, um das auch tun zu können dann. Und ich glaube, dass du einfach so weniger aufbaust. Plus Carbs haben noch einen durch die Insulinausschüttung einen antikatabolen Effekt. Das ist auch noch ein
Das wollte ich
Vorteil,
vor allem auch
ist,
noch ansprechen.
weil Leute denken immer noch Anabolismus, Aufbau, Muskelprotein. Habt ihr gewusst, dass die Muskelprotein-Biosynthese nicht mit Gains korreliert?
Wusste ich nicht, nein.
Gibt keine Assoziation. Also du schaust, je höher die Peaks, je mehr Protein-Biosynthese du anregst, hat keinen Zusammenhang in den Studien gehabt, mit wie viel Muskulatur aufgebaut wurde.
Krass.
Hab mich erstaunt.
Also,
Fand ich ziemlich krass.
würdest du sagen, also, wie groß würdest du diesen Effekt einstufen, des Insulins? Also, ich meine, wenn man jetzt so lange nichts isst, spürt man ja so ein bisschen seinen Blutzucker, wie der abfällt. Wie stark hast du das Gefühl, wie wichtig ist dieses Insulin, für den Aufbau oder für den Nichtabbau?
Ja, kommt ein bisschen auf die Gesamtmenge drauf an, wo welche Phase ich befinde, ist halt wie immer auf den Kontext. Ich denke, man darf es schon nicht überschätzen und einfach denken, wow, ich kann eine Insulinausschüttung, weil Protein macht auch eine Insulinausschüttung. Und nicht so stark wie Carbs, aber nicht viel weniger stark als Carbs. So, also ich finde es nicht viel weniger, ich persönlich. Ich kann jetzt keine Zahl mehr nennen, aber ich habe so im Kopf, glaube ich, irgendwie so um die 30%, kann das sein. Was auch immer noch recht viel ist. Und das Ding ist halt einfach, dein Körper braucht Energie. Wieso baust du im Überschuss besser auf? Wieso? Isst du dann mehr Protein? Nein. Du baust besser auf, weil du mehr Energie hast. Mehr Energie heißt weniger Bedarf, um Protein zur Energiegewinnung heranzuziehen, weniger Proteinabbau und gleichzeitig mehr Energie für die anabolen Prozesse. Weil, wenn du halt keine Energie für die anabolen Prozesse hast, kannst du noch so viel mal die Proteinsynthese anregen, dann passiert einfach nicht viel. Dann läuft das Ganze quasi mit im Leerlauf. So. Das ist halt so ein bisschen der Grund. Also wenn du nur schon überlegst, ah, okay, in einem Kalorienüberschuss baue ich besser auf, dann ist da das eine Aussage, dass quasi wie viel Energie du hast über einen gewissen Zeitraum, dass das sehr wichtig ist für den Muskelaufbau, zeigt ja schon, dass du Energie brauchst, um Muskeln aufzubauen. Deswegen, ich halte es für sehr relevant, dass du noch was anderes dazu isst, wenn du maximal Muskelaufbau haben möchtest. Weil auch, du musst auch immer überlegen, okay, dann wird das ganze Protein, was du isst, angenommen, wird im Protein dann verbaut. Das sind für einen Shake, keine Ahnung, 40 Gramm Protein, 160 Kalorien grob. Du brauchst doch innerhalb von irgendwie 5, 6 Stunden Zeit mehr als 160 Kalorien, viel mehr. Von wo kommt das? Leberglykogen. Okay, über die Nacht relativ geleert. Nicht ganz geleert, aber eher geleert. Aus Fett. Okay. Und wenn das quasi der Blutzucker absinkt, dann unabhängig davon, ob die Energie aus dem Fett reichen würde, braucht der Körper, produziert der Körper den Zucker, Gluconeogenese. Er stellt aus Protein halt Glucose her, um den Blutzuckerspiegel halt nicht so stark absinken zu lassen, dass irgendwann das Gehirn einfach abschaltet. So vereinfacht gesagt. Und von wo kommt das Protein? Aus den Muskeln. Deswegen, ich glaube, das ist schon noch relevant. Also unabhängig jetzt von anderen Dingen wie Hunger, unabhängig von Leistungsfähigkeit, ich glaube, rein für den anabolen Prozess ist es wichtig, dass du genügend Energie zuführst über den Tag verteilt. Ja.
Ja, auf jeden Fall ein guter Take, würde ich sagen. Also, das ist auch was wir im Coaching natürlich auch immer implementieren. Also, dass man halt wirklich auch seine Kalorien einfach auf den Tag verteilt. So, also, das ist ja auch eigentlich ziemlich intuitiv. Also, wenn jetzt du jemand fragen würdest, der keine Ahnung von Training hat, was ist besser, seine Kalorien ja über den Tag zu verteilen und immer Energie zu haben oder einfach alles am Abend zu essen, so, das würde, glaube ich, ja, zwar, ich weiß nicht, ob es so intuitiv ist, aber ja, es klingt auf jeden Fall für mich sehr intuitiv, dass es halt besser ist, und hier haben wir auch noch mechanistisch die Erklärung, ja, warum es so ist. Auf jeden Fall.
Ja, also halt so ganz grob, wenn ich mir denke, dass die Proteinbiosynthese keine Korrelation zum Muskelwachstum hat, zumindest mit den vorliegenden Daten bisher nicht, dann muss ja wahrscheinlich der Proteinabbau relevant sein. Du hast einfach mehr Proteinabbau, wenn du einen Energiemangel hast. Oh, und es hilft natürlich auch halt eben Insulin, weil es Antikatabol wirkt. Insulin wirkt gar nicht wirklich anabol. In Bezug auf die Glut-4-Transporter und so kann man das schon so sagen. Aber Insulin ist eigentlich vor allem ein antikataboles Hormon und nicht anabol. Es wird immer so gesagt, so Speicherhormon, dies, das, bla bla bla. Klar, es hat beide Eigenschaften, aber ich würde sagen, in Bezug aufs Protein ist es vor allem antikatabol. Weniger Abbau, gleich insgesamt halt dann mehr Plus. Ja.
Logisch. Macht Sinn.
Nochmal ein Punkt. Wenn dein Blutzuckerspiegel zu stark absinkt, was er tut, wenn du nur irgendwie Protein isst und dann einfach 5 Stunden nichts, dann reduziert sich auch die Pulsfrequenz deiner Hypothalamus-Hypophysen-Achse, GnRH, LHFSH, sprich, du produzierst dann wahrscheinlich eigentlich auch weniger Testosteron. Ob das in der Realität so viel ausmacht, weiß ich nicht. Bei Frauen anscheinend schon. Da gibt es Studien, dass Frauen, die halt über den Tag die Kalorien verteilen, gleich in Kalorienmenge, aber bekommen ihre Periode eher wieder als die, die es nicht über den Tag verteilen, aber gleich viel essen über 24 Stunden.
Ja, aber das haben wir ja
Genau.
schon mal gesprochen, dass es halt in der Diät sowieso nochmals Sinn macht und dahingehend auch nochmals mehr Evidenz gibt, dass es mehr Sinn macht. Aber das ist sogar halt, ich habe das Gefühl, im Aufbau ist das so ein Thema, wo die meisten das Gefühl haben, ja, sogar, solange ich meine Kalorien reinbekomme, wird das sowieso das Gleiche sein.
Ich habe das Gefühl, im Aufbau ist es fast noch wichtiger. Also in der Diät ist es wichtig, das zu verteilen, vor allem wegen dem Energielevel und wegen der Leistungsfähigkeit, finde ich primär. Und im Aufbau ist es primär wichtig, halt, dass du immer genügend Energie zur Verfügung stellst für die anabolen Prozesse, die dann ablaufen. So sehe ich das halt. Klar, wenn du halt mehr isst, verbrauchst du auch länger. Das ist natürlich alles nicht einfach schwarz-weiß, aber halt eben einfach 3 Protein-Feedings und dann am Abend 4000 rein, ist meiner Meinung nach halt höchst suboptimal. Wenn ich jetzt 4 Protein-Feedings machen würde und dann am Abend noch irgendwie, was wären das noch? 3, 6 aufs Mal. Ich glaube nicht, dass das optimal ist, nein.
Ja, bin ich auch überzeugt. Also macht auch intuitiv sehr viel Sinn. Ja, gut, wollen wir noch ein Thema aufgreifen oder meint ihr, das war's für heute?
Ich
Einfach
würde
noch kurze
sagen.
Frage, wie viel Kalorien konsumiert für mich so, wie viel Kalorien konsumiert ihr vor und nach dem Training, prozentual gesehen ungefähr? Also vor dem Training meine ich nicht unmittelbar vor, ich meine nicht Pre- und Post-Workout, ich meine nicht Intra-Workout, ich meine vom Morgen, also nachdem ihr aufsteht bis zum Training, die Kalorienmenge, wäre das die Kalorienmenge von Training bis zum Schlafen. Und auch noch,
Ist bei
wann ihr
mir
trainiert, wäre natürlich wichtig.
etwas so, dass ich meistens momentan gegen Abend trainiere. Und wenn ich gegen Abend trainiere, bedeutet das meistens so 4, 5, 6 Uhr nachmittags. Und dann ist es meist so, dass ich jetzt von meinen 3000 Kalorien circa 2 Drittel vor dem Training und circa 1 Drittel nach dem Training konsumiere.
Okay.
Ja, bei mir ist, würde ich sagen, ähnlich. Es ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 Drittel und 3/4. Also ich habe 4 Meals, und mein erstes Meal ist ein bisschen kleiner als die anderen drei. Und 3 Meals esse ich eigentlich meistens vor dem Training und ein Meal nach dem Training. Ja, also ich habe einfach das Gefühl, ein paar Meals in zu haben vor dem Training fühlt sich einfach geiler an. Also,
Ja, finde ich auch.
aber ich weiß nicht, ob es auch einfach eine Gewöhnungssache ist, weil immer wenn man, also wir sind es uns ja gewohnt, mindestens 2 Meals drin zu haben. Und wenn dann halt am Morgen trainierst, hast du das Gefühl, es ist, weil du nur ein Meal gegessen hast, aber eigentlich ist es einfach nicht deine gewohnte Trainingszeit. Ich bin mir nicht sicher. Aber Janis, wie
Ja,
machst du
so
es
beides.
mit den Kalorien?
Das haben wir auch angeschaut. Ich habe etwa 50-50. Ich trainiere eigentlich immer gegen Abend. Das heißt zwischen 6 und 7. Und esse dann aber nach dem Training noch etwa 50% fast.
Krass, das ist schon noch viel.
Ja, weil das war mir gar nicht so bewusst. Aber keine Ahnung, die größte Mahlzeit ist nach dem Training immer. Mit Abstand. Und für mich halt irgendwie auch ein bisschen Sinn da irgendwie, dass ich einfach denke, so nach dem Training, vor dem Training brauche ich nur so viel, dass ich gute Leistung habe. Das habe ich, glaube ich, mit so 2-3 Meals, die halt etwa 15% der Kalorien decken, wahrscheinlich schon. Und dann nach dem Training gibt es richtig viel, um die ganzen Reparatur- und Aufbauprozesse ein bisschen anzuschieben.
Ja,
Ja, keine
bei
Ahnung.
mir.
Aber mich interessiert mal, wie ihr das macht, weil ich denke eben, dass viele wahrscheinlich das anders machen als ich und eben ein bisschen mehr vor dem Training essen. Aber ich habe einfach nach dem Training am meisten Bock auch, jetzt irgendwie am richtigsten
Ja.
Indoor zu essen.
Ja, also
Ich
ich
jetzt halt
glaube,
einfach.
dass im Aufbau war es bei mir wahrscheinlich auch so, dass ich tendenziell einen größeren Prozentsatz noch nach dem Training gegessen habe als vor dem
Ja,
Training, weil
stimmt.
wenn
Der
du halt
Diät ist auch
dann,
bei mir ein bisschen.
wenn ich dann halt 5000 Kalorien esse, dann fühle ich mich halt besser, wenn ich dann auch ein bisschen weniger prozentual ins Training gehe, weil ich sonst einfach das Gefühl von
Guter
Übersättigung
Punkt.
habe. Aber jetzt in der Diät hat sich das ein bisschen geswitcht.
Guter Punkt, ja. Ist mir auch so.
Ja. Aber ich denke, in der Diät ist halt auch nochmals wichtiger, wie Janis gesagt hat, halt um maximal leistungsfähig zu sein im Training, brauchst du dann halt prozentual mehr der Kalorien, um das hinzukriegen.
Ja.
Und wahrscheinlich hast du weniger Hunger, wenn du über den Tag halt mehr isst. In der ersten Tageshälfte gibt es ja immer mehr
Ja. Ah,
Evidenz
stimmt,
dazu, dass
da ist
du.
mir am Freitag was passiert mit den Makros. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach viel zu viel gegessen vor dem Training und dann mein Intra zu groß gemacht. Und ich hatte nach dem Training wirklich noch 40 Gramm Carbs offen oder so. Ich habe dann minimal erhöht, muss ich sagen. Aber es waren auf jeden Fall deutlich weniger Kalorien, als ich sonst esse. Und meine Regeneration die Nacht war so schlecht. Also das war noch mal so ein bisschen ein Beweis oder ja, einfach eine kleine Anekdote dafür, dass ich schon das Gefühl habe, eine gute Carb-Mahlzeit nach dem Training macht schon Sinn.
Also ich habe noch Training meistens so 200 plus Carbs.
Sick. Was ist das in einer Mahlzeit?
Ja. Dann nochmal irgendwie 100 bis 150 danach, 2, 3 Stunden, 3 Stunden später.
Gut, ich würde sagen, das ist ein würdiger Abschluss von dieser Episode.
Tonis Tagesmakros.
Perfekt. Sehr gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Wenn ihr bis hier geschaut habt, gebt gerne ja, dem Podcast eine Bewertung. Ihr könnt bei uns unten in der Beschreibung vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt an einem Coaching von ja, entweder Bela, mir oder Jaris. Und dementsprechend war es das für eine weitere Woche. Und natürlich, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr auch gerne noch im Evo-Shop vorbeischauen. Auch dort habt ihr die Qual der Wahl zwischen Code Janis und dem stabilsten Code Ravon. Genau. Dementsprechend, das war's mit der heutigen Episode und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde.
Haut rein.
Bye bye.